Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder
bleibt. Herzlich willkommen zum Konflikt-Transformationskongress. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und wir begrüßen heute eine ganz besondere Frau, Alicia Kusumitra, Maya-Priesterin, siebenfache Mutter, Autorin und Kongressveranstalterin und Hüterin der weiblichen Kraft. Und diese weibliche Kraft, die gibt sie auch an ihre Kursteilnehmerin weiter und zeigt ihnen, wie sie in ihre Bestimmung kommen können, wie sie sie finden können. Und wir freuen uns beide, dass du heute dabei bist und wir uns dem Thema Konflikte ein bisschen annähern können. Und wir würden uns freuen, wenn du zu Anfang ein bisschen erzählst, wie du denn diesen Weg bis heute so gegangen bist, dass wir heute hier sitzen zusammen können.
Ja, ich freue mich erstmal sehr, dass ich hier sein kann. Also herzlichen Dank, ihr beiden, für eure liebe Einladung.
Ja, gerne.
Und ja, mein Weg in Kürze. Ich habe ihn schon häufiger erzählt. Ja, ich bin ein Mädchen vom Land, vom norddeutschen Land und bin dort auch sehr in der Natur aufgewachsen, aber kenne natürlich auch die Welt der Trennung, denn ich bin dann in der 5. Klasse aufs Gymnasium gekommen, in die nächste Stadt und das war für mich schon mal wirklich eine Riesentrennung. Von meiner Familie, von meinem schönen Dorfleben weg in die Stadt, auf eine ganz große Schule mit fast 3000 Schülern. Und letztendlich habe ich gemerkt, in der 5. Klasse schon, dass das nicht der richtige Weg ist. Dass das dieses ganze Schulsystem mich trennt von dem, wer ich wirklich bin. Dass ich nicht mehr meine Gaben, meine Talente, meine Fähigkeiten leben bzw. entfalten konnte. So habe ich in der 5. Klasse schon entschieden, dass ich für meine Kinder mal etwas anders machen werde, was ich auch getan habe. Meine 7 Kinder sind freilernende Kinder und alle von ihnen sind freilernend, ohne Schule aufgewachsen. Und ja, das hat natürlich trotzdem sehr mein Leben geprägt, das alles so zu erleben, auch diese Trennung zu erleben, diese Trennung von mir selbst, von der Natur, von allem, was ist, wo es einfach nur darum ging, mich an die Welt anzupassen. Und letztendlich habe ich mich auch angepasst, weil ich irgendwie überleben musste. Und so geht es ja ganz vielen von uns. Wir lassen uns kontrollieren von Ängsten, die ja, mit denen wir ja sehr früh aufwachsen. Du musst die Schule machen, sonst wird mal nichts aus dir und dies und das, was wir uns als Kinder schon anhören müssen. Und das nimmt uns ja unsere Freiheit, wir selbst zu sein. Unsere Freiheit, Kind zu sein, wahrhaftig zu sein. Und so geht es dann ja unser ganzes Leben lang weiter, bis wir dann irgendwann endlich erwachen. Und das ist bei mir passiert mit der Geburt von meiner ältesten Tochter vor 20 Jahren. Das hat mich wieder erinnert, das hat mich wachgerüttelt, das hat mich durchgeschüttelt und das hat mich in Verbindung mit der weiblichen Kraft gebracht. Denn das war die Kraft, die ich während der Geburt gespürt habe, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert oder was sie überhaupt ist. Und das war dann der Riesenauslöser, warum ich überhaupt anfing zu suchen, mich selbst wieder zu suchen. Denn auch wenn ich bei der Geburt meine Kraft gespürt habe, endete diese Geburt traumatisch für mich durch den Eingriff des Arztes, dem ich aber zugestimmt habe. Und für mich war ganz klar nach der Geburt, wieder einmal, Alicia, bist du über deine eigene Intuition gegangen. Wieder mal, Alicia, hast du nicht auf dich gehört und hast damit dich selbst missbraucht. Und das war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis, so ein Einweihungserlebnis, wie ich heute auch oft sage, das mich wirklich an diesen Punkt gebracht hat, wo ich wusste, jetzt muss ich mich erinnern, wer ich wirklich bin. Das heißt, ich habe mich sehr intensiv auf die Suche gemacht, habe angefangen, Naturheilkunde zu studieren, das Thema Geburt zu studieren. Ich habe angefangen, wir sind dann Veganer ganz schnell geworden. Ich habe mit Yoga, mit Meditation, mit allem angefangen, was ich so finden konnte. Es fühlte sich so an, als ob ich ausgehungert war nach so vielen Jahren des Vergessens und ich einfach mich finden wollte. Und tatsächlich durch all diese Suche durch dieses klare Ja auch zum ersten Mal wirklich nach vielen Jahren zu mir selbst, dieses klare Ja, mich selbst wieder zu finden, hat sich so viel geöffnet. Vor allem, ich fing wieder an, mich selbst zu spüren. Ich fing an, mich selbst wieder zu spüren. Und dieses Selbstspüren ist ja auch dieses in Verbindung mit der eigenen Seele sein. Und meine Seele hat dann immer klarer zu mir gesprochen. Und sie sagte zu mir, Alicia, du musst zu den Urvölkern. Und das habe ich dann erstmal weggedrängt, denn passt jetzt irgendwie auch nicht in mein Leben. Und wie soll ich das überhaupt umsetzen? Aber dieser Ruf wurde tatsächlich immer lauter. Immer lauter. Nach 2 Jahren ist unser Sohn Niki dann noch geboren. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, dass der Ruf unerträglich wurde für mich. Und wo wir dann tatsächlich auch, ja, sage ich mal, eine Klatsche noch bekommen haben vom Universum, so jetzt müsst ihr wirklich gehen. Und das war der Moment, als unsere älteste Tochter mit 4 Jahren vor ein Auto gelaufen ist. Und sie hätte eigentlich, zumindest laut Studien des ADAC, nicht überleben können. Sie ist wirklich mit über 50 km/h am Kopf getroffen worden, 1,50 Meter hoch, 8 Meter weit geflogen. Und ich hatte interessanterweise wirklich eine Woche vorher so eine Reportage vom ADAC gesehen, wo sie sagten, dass ein Kind in dem Alter zwischen 3 und 5, wenn es mit 50 getroffen wird, kann es nicht überleben. Aber meine Tochter überlebte, wie durch ein Wunder, unverletzt.
Unverletzt.
Unverletzt. Und das war für uns beide, also für meinen Mann, Robert und mich, dieses klare Zeichen, so jetzt haben wir schon so lange rumgemacht hier und den Ruf unterdrückt und immer weiter versucht, uns hier anzupassen, weil wir glauben, wir brauchen noch dies, wir brauchen noch das. Meistens ist es tatsächlich ja, das Thema Geld war bei uns auch so. Wir haben immer gedacht, ja, wir würden schon gern diesem Ruf folgen, aber wir brauchen ja erst noch mehr Sicherheit. Wir brauchen ja erst noch mehr Geld. Und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Menschen. Sie leben ihre Träume nicht, weil irgendwas, wie gesagt, manchmal ist es das Geld, manchmal denkt man, es fehlen die Fähigkeiten.
Ja, noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung.
Genau, oder du bist sowieso nicht gut genug. Also da kommen dann alte Glaubenssätze hoch und so weiter. Alles Mögliche an Ausreden, ich nenne das heute wirklich Ausreden, die man sich da selber kreiert, um nicht dem Ruf zu folgen. Und so war es bei uns auch. Wir hatten eigentlich auch wirklich dieses sichere Leben, was man uns ja immer schön geredet hat in unserer Welt. Das heißt, Robert hatte wirklich einen guten Job. Er war damals mit 30 Jahren oder unter 30, ich weiß nicht genau wie alt, er war schon lange her, da war er schon Geschäftsführer, technischer Geschäftsführer und sollte die Firma übernehmen. Und also er hatte wirklich diese gesicherte Zukunft. Ich auch. Ich musste nicht arbeiten, weil er genug Geld verdient hat. Aber trotzdem, der Ruf ist ja das, was entscheidet und nicht das, was man dir erzählt, wie du leben sollst und was dich glücklich macht. Denn es hat mich nicht glücklich gemacht. Es hat auch Robert nicht glücklich gemacht. Wir hatten halt diesen klaren Ruf und dieser Ruf, der hat uns ja einfach gerufen. Und wie gesagt, wenn du dann nicht hörst, dann passiert dir eben etwas, dass du aufwachst. Das initiiert ja dann deine Seele, weil du bist ja nun mal hier, um diesem Ruf zu folgen, um deinen Seelenplan zu erfüllen. Und so war es bei uns ganz klar. Und in diesem Moment des Unfalls und die Zeit danach, wo wir gemerkt haben, wow, es ist wirklich nichts passiert, da war das für uns beide so klar, das waren die Ahnen, das war die geistige Welt, die wollen uns jetzt wachrütteln. Und das Leben ist kurz und wir müssen jetzt gehen. Wir haben nicht ewig Zeit. Und das war dann wirklich der Moment der klaren Entscheidung, wo wir gesagt haben, wir gehen. Gleich die nächste Woche hat Robert gekündigt. Wir haben alles in die Wege geleitet und sind dann direkt nach der Geburt unseres dritten Kindes erstmal nach Costa Rica gegangen und haben dort tatsächlich im Urwald gelebt, direkt am Strand, hinter uns, um uns herum der Urwald. Und hatten da einfach erstmal sehr, sehr viel Zeit ohne uns. Wir hatten oft keinen Strom, wir hatten kein Internet. Wir waren wirklich für uns. Wir konnten erstmal wirklich bei uns noch viel tiefer ankommen. Vor allen Dingen Robert nach seinem Job. Und letztendlich hat uns das alles dann zu den Maya geführt. Dort fiel ein Buch in unsere Hände über die Maya. Und da war der Ruf dann ganz klar, da müsst ihr hin. Ja, und so haben wir uns auf den Weg nach Mexiko gemacht. Wir haben gedacht, naja, wir fahren da mal zu den Maya-Pyramiden, weil wir wussten nichts über die Maya. Wir haben gedacht, die gibt es gar nicht mehr. So haben wir das ja in der Schule gelernt. Und da haben wir gedacht, naja, Maya-Pyramiden, fiel uns Mexiko ein, okay, fahren wir mal dahin. Ne? Und dann haben wir uns damals mit unserem Jeep auf den Weg gemacht nach Mexiko. Aber wenn man wir sind durch ganz Costa Rica gefahren, durch Nicaragua, durch Honduras. Und dann kommt noch zwischen Honduras und Mexiko Guatemala, ein sehr kleines Land. Und wir haben gedacht, wir fahren da innerhalb von einem Tag durch, weil es gab auch damals so Warnungen vom Auswärtigen Amt, Guatemala sei so gefährlich, eines der gefährlichsten Länder der Welt. Und so haben wir damals, wir sind noch mit Karten gefahren, da gab es noch kein GPS, ne? Mhm. Da haben wir gedacht, durch. Aber Guatemala hat uns wirklich festgehalten. Also wirklich festgehalten. Robert hatte noch vorher das Auto gewartet, hatte die Bremsen gewechselt. Doch es waren die Bremsen, die ständig festgefahren waren. Also wir mussten andauernd anhalten, weil die Bremsen funktionieren dann ja nicht mehr, wenn die festgefahren sind. Ja. Ne, für alle, die keine Ahnung von Technik haben, ich habe es auch nicht, aber ich habe es damals erlebt. Das ist dann halt so, dann sind die wirklich festgefahren, die gehen nicht mehr und dann qualmen wirklich diese Bremsbeläge und da sieht so aus, als ob dann die Räder qualmen. Ne? Mhm. Ja, und dann mussten halt immer wieder Pause machen. Ja. Da haben wir gedacht, sag mal, dieses Stoppen, weißt du, das ist ja ganz klar. Also irgendwas will uns hier halten. Und dann haben wir gemerkt, nee, das schaffen wir an dem Tag gar nicht mehr, so oft wie wir anhalten müssen. Wir bleiben jetzt erstmal eine Nacht am Pazifik. Und da haben wir dann einen Deutschen kennengelernt, der mittlerweile schon 40 Jahre hier lebt. Und der hat uns dann hier mit an den See genommen, an das Herz von Mutter Erde, wie die Maya sagen. Ja, und hier hat alles begonnen, unsere sehr intensive Einweihung, die über Jahre ging, wo wir dann eben auch von den Maya-Ältesten eingeweiht wurden zu Maya-Priestern. So war das, genau. Das war ein Weg, den ich mir nie hätte vorstellen können. Also wenn du mir das vor 20 Jahren erzählt hättest, hätte ich das nicht glauben können. Aber heute, durch die Einweihung, die ich durchlebt habe, erinnere ich mich natürlich auch an das, was früher war und weiß, dass ich in dieser Zeit auch bewusst gekommen bin, um Brückenbauerin zu sein, als Deutsche, die in Guatemala lebt und die das alte Wissen vermittelt und die Menschen unterstützt, sich selbst wieder zu finden, ihre Kraft wieder zu finden. Und das ist auch der Auftrag, den mir die Maya-Ältesten 2012 gegeben haben, das alte Wissen zurückzubringen nach Europa. Ja.
Ja, das finde ich total schön. So, wenn du mir so erzählst mit dem Unfall, auch mit deiner Tochter, und wenn ich jetzt mal so mein Leben betrachte, ich weiß, wo ich noch in meinem Job war, angestellt und im Konzern, im Management, da hatte ich wirklich innerhalb eines Jahres 4 Unfälle. Also das Auto war völlig neu und wenn mir nur jemand hinten drauf gefahren ist, ja, und da habe ich auch zu Andreas gesagt, also irgendwie mehr Zeichen können nicht kommen. Und ich habe so wirklich das Gefühl, dass von außen eine Macht oder eine Kraft ist, die einen irgendwie das Leben so führt, die einen führt. Und dass es total wichtig ist, da achtsam zu sein und zu schauen, bin ich mit den Mächten oder bin ich nicht? Oder bin ich in meinem Ruf oder nicht? Und ja, wie kann man dieses Gespür noch mehr sozusagen schulen oder mehr darauf achten? Also viele sagen schon zu mir, ach Kathleen, du spürst das, aber ich spüre gar nichts. Aber was ist es, was es einen dazu bringt, da mehr einfach feinfühliger zu werden?
Ja, das ist ja, was ich eben auch erzählt habe. So ging es ja sehr, sehr vielen. Wir haben uns ja irgendwann abgeschnitten von unserem Fühlen.
Genau.
Um in dieser Welt zu überleben. Denn unsere Gefühle waren ja nicht willkommen. Man hat uns ja schon als Kinder gesagt, hör auf zu heulen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Ne? Uns vermittelt, Wut wäre auch ganz schlecht. Wutanfälle oder irgendwie sowas. Das heißt, wir haben eigentlich von klein auf gelernt, dass Gefühle zu fühlen und auszuleben, was Schlechtes ist. Ne? Das haben wir meistens noch vor der Schule gelernt. Und spätestens in der Schule, ich meine, du musst dir das mal vorstellen, wie leben denn Kinder, die frei sind? Das können wir uns gar nicht mehr richtig vorstellen. Ich sehe es jeden Tag, zum Glück.
Naja,
das ist einfach dieses erstmal, wenn du Kinder wirklich sie selbst sein lässt, dann ist es wirklich, Kinder fühlen in dem Moment, in dem sie fühlen. Weißt du, ich sehe das besonders bei den kleinen Kindern, die leben das noch sehr, sehr intensiv. Wenn die dann mal hinfallen, also Robin hat es gemacht, Lorelei macht es auch, die kommen dann einfach zu mir gelaufen und die schluchzen dann aus vollem Hals. Ne? Und am liebsten legen sie dann echt ihren Kopf in meinen Schoß, ne? Oder werden einfach von mir gehalten. Und dann hören die, wenn man denen einfach diesen Raum gibt und nicht dieses, oh, hör auf zu heulen, oh, das nervt mich jetzt. Alleine auch diese Gedanken zu haben, warum haben wir die? Weil man uns das vermittelt hat. Na, und wenn du das überwindest und deinen Kindern den Raum gibst, dann merkst du plötzlich, innerhalb von Sekunden werden sie ruhig, hören auf zu weinen und laufen sofort wieder spielen. Also sie brauchen einfach diesen Moment, dieses Gefühl vollkommen zu fühlen. So, wenn dir das aber nicht erlaubt wurde, dann trennst du dich davon. Und in schweren Fällen trennst du sogar Seelenanteile ab. Und du trennst dich damit immer mehr von deiner wahren Natur. Und gerade in der Schule, da ist es doch so, du musst halt dann nur mal still sitzen. Das geht ja auch gar nicht in diesem System, was da kreiert wurde. Da sitzt ein Lehrer, der erzählt dir da 6 Stunden was, beziehungsweise die wechseln sich ja ab. Aber du musst halt ruhig sein, sonst kann der Lehrer nicht reden. Geht halt nicht anders. In diesem System geht es nicht anders. Aber was macht es denn mit diesen Kindern, dass sie nicht frei sein können, dass sie nicht ihren Impulsen folgen können? Okay, vielleicht sitze ich da mal eine halbe Stunde und höre zu, weil ich spannend finde, aber dann habe ich doch wieder Bock, nach draußen zu laufen, in der Natur und mit meinen Freunden zu spielen, fangen oder verstecken oder sonst irgendwas. Also ich habe doch nicht Bock, da 6 Stunden zu sitzen ab der Grundschule. Das ist einfach eine Vergewaltigung, die da geschieht an den Kindern. Das ist eine Traumatisierung. Und so lernen sie immer mehr, nö, ich darf meinen Impulsen nicht folgen. Ich darf meinen Gefühlen nicht folgen. Sie dürfen ja auch in der Schule nicht sagen, boah, das nervt mich jetzt hier gerade so, das langweilt mich. Dann müssen sie ins Lehrerzimmer. Dann heißt es, sie haben ADHS, sie brauchen Ritalin, weil sie nicht still sitzen.
Ja, genau. Die sind da ja komisch.
Ja, aber da muss ich schon sagen, ich bin ja Lehrer, ne? Also in dem System. Und ich sehe es auch, ne? Dass wenn die Kinder aus der Grundschule kommen, dann ist schon vorbei.
Ja, ist so.
Dann, also sie müssen sich an die Regeln halten, ne? Man sieht auch sozusagen, also, aber was ich auch sehe, ist, dass diese Generation an Kindern schon sehr gut artikuliert, dass sie keinen Bock hat auf die Art von Schule. Ja, wozu machen wir den Mist? Ne? Wozu brauche ich das irgendwann später mal? Und man sieht Kindern an, also ich sehe es jedenfalls, habe es jedenfalls gesehen, die sind teilweise an anderen Schulen gekommen, die waren aufgeweckt, die waren wissbegierig. Ja, und 2-3 Jahre später waren die desillusioniert, hatten ja gar kein Interesse mehr überhaupt irgendwie, zuzuhören, haben andere Sachen eben gemacht. Und,
aber das ist ja mit den Lehrern geht es ja nicht anders.
Ja,
na klar.
Die Lehrer sind ja auch, die wollen ja was verändern, die wollen ja was besser machen. Und irgendwann merken sie, stoßen sie an ihre Grenzen in dem System. Dann merken, das System lässt mich nicht. Und da, was passiert dann? Entweder bist du dann Rebell und versuchst es weiter oder du fügst dich einfach irgendwann und ziehst einfach den Stoff durch und passt dich auch an. Also wir machen das ja eigentlich immer weiter. Ja. Und was passiert dann? Das ist ja dieses, wir hören dann irgendwann auf zu fühlen. Wir vergessen dann, wer wir sind. Ja. Wir haben auch, wenn ich mich daran erinnere, Gymnasium, ich habe es geliebt, Geschichte zu lesen zum Beispiel. Über Urvölker habe ich schon als Kind geliebt. Das ging nicht mehr in der Schule. Wir mussten damals ja sogar samstags zur Schule gehen, wenn wir Abi gemacht haben. Wir hatten nur einmal samstags frei. Das heißt, ich war permanent in der Schule, musste ich noch 1,5 Stunden Busfahrt machen und dann noch die Hausaufgaben machen. Da ist das Leben vorbei ab 10 Jahren. So hat sich das damals wirklich für mich angefühlt. Und das war auch einfach... Mir hat das noch vor kurzem, hat mir das eine Ärztin erzählt, dass gerade in den letzten 2 Jahren ist die Depressionsrate bei Kindern und Jugendlichen um 40% gestiegen. Nochmal stärker angestiegen durch dann dieses Maskentragen auch noch. Ja. Dann Abstand halten, dann dürfen sie nicht mehr miteinander reden oder miteinander spielen. Mhm. Also was da gemacht wurde, das ist ja eine konsequente Trennung voneinander, von dir selbst, von deiner Natur. Du vergisst immer mehr, wer du bist. Dein Gefühl wird sowieso nicht wertgeschätzt. Also hörst du auch auf, deinem Gefühl zu vertrauen und vertraust mehr der Obrigkeit. So wie ich dem Arzt in meiner Geburt, wie ich vorhin angedeutet habe. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, da fühlst du dich nicht mehr und weißt eigentlich auch gar nicht mehr, erzählt dir jemand anderer jetzt die Wahrheit oder ist das Lüge? Du kannst es gar nicht mehr spüren, weil du dich ja nicht mehr spürst. Wie willst du die Wahrheit im Außen spüren oder die Unwahrheit, wenn du dich nicht mal mehr spürst, wenn du gar nicht mehr weißt, wer du bist? Und das ist jetzt, also das ist jetzt wirklich in dieser Zeit des Wandels, steht das jetzt ganz oben, dass wir wirklich wieder lernen dürfen, uns selbst zu spüren, dass wir wieder erfahren dürfen, wer wir sind. Und das ist natürlich ein Weg, den wir auch als Erwachsene beginnen dürfen zu gehen. Nur dann können wir unsere Kinder auch dabei begleiten, wieder sie selbst zu sein. Und das ist so wichtig und alles beginnt mit unserer Entscheidung. Du hast eben gefragt, Kathleen, was können wir tun? Das beginnt mit unserer Entscheidung. Ich entscheide mich, wieder ich selbst zu sein. Ich möchte aussteigen aus dieser Trennung, aus diesem mich nicht mehr spüren, nicht mehr wissen, wer ich bin, nicht mehr meinen Seelenplan kennen. Ich sage ja zu mir selbst. Ich sage ja zu mir selbst und zu allem, was dazugehört. Zu meinem Schmerz, zu meiner Freude, zu meinem Frieden, zu meiner Liebe. Ich sage einfach vollkommen ja zu mir selbst. Und wenn ich das sage, also wenn du mir das jetzt einfach mal nachsprechen würdest, also liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, ich sage ja zu mir selbst, mit allem, was dazu gehört, mit meiner Freude, mit meinem Schmerz, mit meinem Frieden, mit meiner Liebe, mit meiner Wut. Wenn du das laut aussprichst, dann wirst du schon merken, oh mein Gott, da kommen jetzt schon Widerstände in mir hoch. Oh, darf ich das denn überhaupt? Kann ich ja zu mir selber sagen? Ich bin doch gar nicht gut genug und so weiter. Da zeigen sich dann natürlich auf diesem Weg zu dir selbst auch wirklich deine Schmerzen. Da zeigen sich deine Glaubenssätze. Da zeigt sich, was du alles so gelernt hast, die vergangenen Jahrzehnte oder auch in früheren Leben. Und es ist ein Weg, dich selbst wieder zu finden. Aber wie gesagt, dazu gehört es auch, den alten Schmerz zu erlösen. Aber wie gesagt, alles beginnt wirklich mit diesem Ja zu dir selbst und einfach auch immer in diesem Moment zu sein, weil es gibt nur diesen einen Moment. In unserer Welt der Trennung, da geht es immer nur darum, irgendwo hinzukommen, irgendwo anzukommen. Da geht es immer nur darum, ich bin sowieso nicht richtig, wie ich bin. Ich muss erst so und so sein, um gut genug zu sein. Ich muss erst das erreichen, jenes erreichen. Ich muss erst das fertig machen, jenes fertig machen. Und wenn du wirklich wieder fühlen willst, musst du in diesen einen Moment kommen. In diese eine Stille, in diesem Moment. Und das kannst du tatsächlich am besten in der Natur.
Von der wir ja auch getrennt sind, ne?
Genau, und das ist einfach so schön. Ich meine, ich glaube, wir kennen das alle, auch wenn wir sagen, wir fühlen nicht. Aber wir haben alle schon mal am Meer gesessen oder auf einem Berg oder Hügel gesessen, haben einem Sonnenuntergang zugeschaut und haben in dem Moment Frieden gefühlt. Haben in dem Moment gespürt, wow, jetzt in diesem Moment ist alles richtig, wenn ich hier sitze, wenn ich das Zwitschern der Vögel höre, wenn ich den Sonnenuntergang sehe, wenn ich die Frühlingsluft oder die Herbstluft rieche, dann waren wir losgelöst vom Verstand. Und dann waren wir losgelöst davon, wo wir überall noch hinkommen müssen oder wo wir überall falsch und nicht richtig sind. Da waren wir einfach vollkommen da. Und das ist so wichtig, weißt du, das sind die kleinen Dinge, mit denen wir beginnen können, wieder mal barfuß in der Natur zu gehen, ohne Handy.
Spüren.
Ja, wirklich, ja, einfach spüren. Mal spüren, einfach spüren. Deine Füße auf dem Boden spüren. Einfach mal atmen und riechen, wie riecht die Luft? Einfach mal hören, was höre ich? Vögel, was sehe ich? Schmetterlinge. Also wirklich einfach mal ganz bewusst in diesem Moment sein. Und so beginnt es ja, dass wir fühlen. Und dann uns einfach auch mal Zeit für uns nehmen, also wirklich mal in der Stille sein, wenn es in unserem Badezimmer oder in unserem Schlafzimmer ist, einfach mal die Hände aufs Herz legen oder auf den Schoßraum und einfach mal bewusst atmen, ein und aus und den Ausatmen in den Körper fließen lassen. Und dann wirklich mal, wie der Atem in den Körper fließt, auch mal in den Körper spüren. Und wenn du wirklich mit dem bewussten Atem verbunden bist, die Hände auf deinem Herz oder Schoß hast, dann kannst du spüren, was nimmst du jetzt wahr? Und es geht nicht um richtig oder falsch, einfach nur mal, was nimmst du wahr? Vielleicht nimmst du Ungeduld wahr, oh nee, das geht jetzt nicht. ich kann eigentlich gar nicht, ich muss noch dies und das machen, dann noch tiefer atmen, noch tiefer mit dem Atem verbinden und noch tiefer in den Körper hineinspüren. Vielleicht fühlst du einen Druck auf deinem Herzen, Kehlkopf oder Schoßraum. Ein Zwicken in der Schulter oder im Zeh.
Oder schon die erste Ruhe, ne?
Genau, das kann auch sein. Du fühlst vielleicht Ruhe. Vielleicht geht dein Herz auf. Vielleicht spürst du aber auch Traurigkeit oder Wut. Aber wenn du in diesem Moment bist, dann fühlst du immer irgendwas. Wie gesagt, entweder ist es ein Gefühl, eine Emotion oder wie gesagt auch ein Zwicken oder ein Druck im Körper. Aber irgendwas spürst du. Und das ist der Anfang des Fühlens. Einfach mal das wahrzunehmen, was in dem Moment da ist. Egal, ob es sich gut anfühlt oder nicht so gut anfühlt. Und dann einfach mal damit zu sein. Sei es mit der Ruhe, wie du gerade gesagt hast, Andreas. Oder auch mit der Ungeduld, die auftaucht. Oder dem Druck im Herzen oder der Traurigkeit. Einfach mal damit sein und das mal wirklich vollkommen dir selbst erlauben zu spüren. Und das ist so der Eintritt, wieder zu spüren. Das ist der Eintritt, das Tor zu dir selbst. Denn nur wenn du beginnst, dich wieder zu fühlen, auch das, und das muss ich eben nicht immer gut anfühlen. Das ist ja, was wir dann immer wieder, da sind wir dann wieder so, so in den Erwartungen. Ich muss jetzt nur noch Friede und Freude und Liebe spüren. Nee, wir leben in der Dualität. Und wenn du das andere, die andere Seite ausblendest, dann versperrst du dir wieder die Tür zu dir selbst. Denn auch deine Wut und deine Traurigkeit sind Anteile in dir, die einfach mal gefühlt werden wollen und die dich letztendlich wieder zu dir, zu deinem wahren Sein fühlen. Solange du etwas in dir unterdrückst und dir selbst erzählst, das ist falsch, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, lehnst du ja Teile von dir selbst, also dich selbst ab. Und wie wirst du dich dann finden? Es geht wirklich darum, alles anzunehmen. Alles anzunehmen und immer tiefer zu gehen. Immer mehr zu spüren. Und wie gesagt, es beginnt mit deiner Entscheidung und dann wirklich mit dem, was da ist, zu beginnen.
Und ich sag mal, viele haben ja schon Schwierigkeiten, überhaupt die Wahrnehmung sozusagen jetzt für sich zu finden, dass man sagt, okay, jetzt, oh, hier ist was, ne? Da beschäftige ich mich damit. Die sie schon gefunden haben, die Wahrnehmung, die müssen dann, denk mal an meiner Meinung, ja dann auch noch den nächsten Schritt gehen und dann dafür noch Verantwortung übernehmen. Ja, ich sage, ich nehme was wahr. Ich sage es mal wie mit euch Frauen und der Geburt. Ja, du hast damals du hast was wahrgenommen und hast dir die Entscheidung, ne, oder die Verantwortung dafür hast du abgegeben damals, ne, die erste. Ich finde es ja total wichtig, dass die weibliche Kraft wieder ich sag mal, im Steigen begriffen ist, ne? Weil ich glaube, das macht die Welt besser. Und jetzt ist es ja so, dass jetzt ist ja das Thema Geburt ist ja da ganz wichtig, ne? Dass gerade dieses Thema ja aber ja komplett mittlerweile ja auch abgegeben wird, ne? Dass viele Frauen da ja gar nicht mehr sag mal, für sich die Wahrnehmung erstmal nicht mehr haben und dann sozusagen alles, was damit zu tun hat, an jemand anderes delegieren. Es ist jetzt, ich sag mal, Hebammen gibt es ja gar nicht mehr so viele, ne, die das da auch begleiten, jedenfalls nicht mehr bei der Geburt selber, ja, also nur noch in der Vorbereitung und Nachbereitung. So, wir haben eine Freundin, die da auch tätig ist.
Die hat das dann und, abgegeben, genau.
Auch das wird da wird es ja so schwer gemacht sozusagen, ja, mit hohen Versicherungsprämien, ne, dass überhaupt dann bei dem entscheidenden Moment, ja, die Begleitung gar nicht mehr dabei ist. Ja. Und heute nun sozusagen alles nur noch von Krankenhäusern, von Medizinern und dann, ich glaube, jetzt ganz hoher Prozentsatz, dass auch da das Kind gar nicht mehr natürlich zur Welt kommt, sondern dass alle sich nur noch für einen Kaiserschnitt entscheiden. Ja? Und,
über 30%.
Da fängt doch sozusagen das Trauma oder die Wahrnehmung und die Verantwortung, denk mal, das wichtig doch, da nochmal hinzukommen. Und ja. Da würde mich nochmal interessieren, wie du das nochmal so siehst in der Richtung. Ne?
Du begleitest das ja auch sehr Frauen.
Genau.
Du meinst, wie wir da hinkommen können, nicht nur wahrzunehmen, sondern uns dann auch für unsere Wahrnehmung einzusetzen?
Genau, ja. Na, wie kann man jetzt sozusagen auch jetzt den Frauen, die vielleicht zugucken, jetzt hier sagen, okay, was ist denn jetzt, was kannst du machen, ne, um in diesem Prozess, wenn du denn Kinder kriegen willst, ne, wie du diese am besten unterstützen kannst?
Ja, es ist natürlich so, ja, es gibt Frauen, die entscheiden sich bewusst für Kaiserschnitt, lassen sich den auf Termin legen. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Ängsten zu tun und auch wiederum der Trennung. Diese Frauen sind natürlich nicht mit ihrer weiblichen Kraft verbunden. Denn Geburt ist für die Urvölker eine Einweihung. Eine Einweihung in das Leben für das Kind und auch eine Einweihung, eine noch tiefere Einweihung in die weibliche Kraft für die Frau. Und durch Kaiserschnitt, durch diese Gewalt, die da einfach auch geschieht, kommt das Baby schon in Trennung zur Welt. Und die Mutter ist natürlich noch mehr dann von der weiblichen Kraft getrennt. Und das berichten tatsächlich auch viele Frauen, haben mir das persönlich schon berichtet, dass sie, wenn sie einen Kaiserschnitt erlebt haben, dass sie dann ja ihr Kind manchmal gar nicht anschauen konnten. Dass sie dann, obwohl sie sich so sehr auf das Kind gefreut haben, in dem ersten Moment gar keine Liebe für das Kind empfinden. Und das zeigt eigentlich sehr deutlich, und die fühlen sich dann schuldig dafür. Ne? Und das ich sage immer, du musst dich nicht schuldig dafür fühlen. Das ist natürlich, weil ihr so eine krasse Durchtrennung, Abtrennung erlebt habt. Das ist genauso, gestern habe ich mit einer Frau gesprochen, die hat mich um Rat gebeten, weil es wurde festgestellt, dass der Fötus in ihrem Bauch gestorben ist. Und der Arzt drängt natürlich auf Ausschabung. Und sie hat schon ein mieses Gefühl damit und hat dann mich gefragt. Und ich habe gesagt, nee, auf keinen Fall Ausschabung, auf keinen Fall. Weil man gibt dem Körper, der Körperin und der Frau und dem Schoßraum der Frau überhaupt gar keine Chance, das Wesen zu verabschieden. Das ist nicht so, dass, oh, das Baby stirbt in mir und ich kriege jetzt sofort eine Fehlgeburt. Das dauert manchmal Wochen. Ich habe schon Frauen erlebt, bei denen hat es Monate gedauert. Das ist einfach ein Abschiedsprozess. Was ich aber ganz klar sagen kann, wenn Frauen Ausschabungen erleben, dann ist das ja auch eine Gewalt an der Frau und an ihrem Schoßraum. Dann traumatisiert sie das manchmal für Jahrzehnte, bis sie das auflöst. Wenn eine Frau eine natürliche Fehlgeburt erlebt nach dem Tod des Wesens in ihr, dann ist sie zwar auch traurig, aber sie ist nicht traumatisiert. Und das ist ein großer Unterschied, was da einfach geschieht. Und das ist einfach diese Trennung von unserer weiblichen Kraft. Und also du hast vollkommen recht mit den Hebammen und so weiter, denen wird super schwer gemacht. Aber trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass wir nicht in die Opferrolle gehen, sondern auch erkennen, dass wir ja alle zu diesem System beitragen. Das heißt, solange, man kann natürlich sagen, ja, die Ärzte sind schuld, die machen Kaiserschnitt, die setzen die Frauen unter Druck. Stimmt ja auch alles auf einer Ebene. Ne? Die machen den Frauen Angst und erzählen denen dies und das und ihr Becken wäre zu klein, das Baby wäre zu groß und alles Mögliche. Also immer wieder wird den Frauen vermittelt, sie sind nicht gut genug. Ihr Körper ist nicht gut genug. Ihr Körper schafft das nicht. Na, und damit wird natürlich die weibliche Kraft, diese Schöpferkraft in uns vollkommen negiert. Aber wir glauben das so bereitwillig. Wir glauben das bereitwillig und halten damit das System aufrecht. Wir müssen auch schauen, wenn wir nicht in diese Opferrolle gehen wollen, dass wir erkennen, wo halten wir das System noch mit aufrecht. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, ja, wir sind Schöpfer, wir sind Schöpferinnen und wir haben in dieser Welt den freien Willen. Und auch egal, wie wir aufgewachsen sind, egal wie viel Schmerz und Trauma wir erlebt haben, wir können in jedem Moment eine andere Entscheidung treffen und in eine andere Richtung gehen. Wir können uns entscheiden, und das habe ich ja eben schon gesagt, ja zu uns selbst, zu unserer Kraft zu sagen und in eine andere Richtung zu gehen. Und das habe ich damals direkt nach der Geburt getan. Zum einen war da natürlich der Schmerz, also auch der körperliche Schmerz. Ich hatte wirklich ein halbes Jahr körperliche Schmerzen. Mein Kind war traumatisiert, ich war traumatisiert, mein Mann war traumatisiert. Nein, hatte ich nicht erzählt. Also der hat mich dann wirklich dreimal in meine Joni geschnitten, der Arzt, ohne Betäubung, und hat mein Kind mit der Sauglocke aus mir rausgezogen. Und das war schon, habe ich wirklich als Vergewaltigung erlebt. Aber ich habe es nicht entschuldigt. Also ich habe nicht, oh toll, der Arzt hat meinem Kind das Leben gerettet. Nö, das habe ich nicht gesagt. Ich habe noch nach der Geburt mein Kind und meinen Mann geschnappt und bin nach Hause gefahren. Und da gehörte natürlich für mich ganz klar dazu, also dieses Trauma aufzuarbeiten. Meine Tochter hat es mir auch klar gezeigt, sie ist jede Nacht zur Stunde ihrer Geburt aufgewacht und hat geweint, obwohl sie bei uns im Bett geschlafen hat, obwohl sie vollgestillt und getragen war. Sie hat ganz klar gezeigt, dass ein Trauma geschehen. Und es war für mich Zeit, es aufzuarbeiten. Das heißt, auch alle Gefühle zu fühlen, die damit verbunden waren, auch die Wut auf den Arzt, die Traurigkeit darüber, was geschehen ist. Und dann aber wirklich auch zu schauen, so, was ist mein Anteil daran? Okay, schon so oft habe ich meine Verantwortung, mein Gefühl abgegeben, unterdrückt und habe anderen mehr vertraut als mir selbst. Aber du kannst nicht anderen mehr vertrauen als dir selbst. Du kannst nur dir selbst vertrauen, wenn du wirklich zu dir selbst finden willst. Und das war für mich klar. In diesem Moment habe ich entschieden, so von nun an werde ich mir vertrauen, werde ich meinem Gefühl vertrauen. Egal, ob andere daran glauben oder nicht. Und das war für mich ganz klar so dieser Richtungswechsel von der Opferrolle, weißt du, in die Schöpferrolle. Und einfach auch zu entscheiden, okay, diese Kraft in mir, die ich da gespürt habe, davon der Kraft will ich mehr. Also ich muss rausfinden, was ist das für eine Kraft in mir? Und das erfordert einfach dieses ganz, ganz klare Ja, erstmal in dir und dann natürlich auch im Außen. Und das ist das, was uns besonders schwer fällt. Uns wirklich für uns selber einsetzen, uns für das einsetzen, an das wir glauben. Und das übe ich ganz oft in meinen Zeremonien mit den Frauen. Wirklich einfach manchmal in Zeremonien ganz laut Ja zu uns selbst zu sagen oder auch Nein zu sagen, wenn sich irgendwas nicht stimmig anfühlt. Genauso wichtig ist das Nein zu dem, was nicht zu uns gehört, was sich nicht gut anfühlt für uns. Und das ist so wichtig, weil wir ja auch hier über Beziehungen sprechen, ne, über Transformation von Konflikten. Weißt du, wir erwarten ja immer so viel. Wir erwarten ja immer, dass der andere oder ich weiß nicht, wie es bei euch Männern ist, ich vermute ähnlich, dass der andere oder die andere spürt, was wir spüren. Dass wir am besten gar nicht darüber reden müssen. Ach, der muss das doch fühlen, was ich will. Und dann werden wir ganz bockig, ne? Und dann fragt der Mann dann bloß, hä, was hat die denn jetzt schon wieder? Hat doch gar nichts gemacht. Ja, der rät halt wieder nicht, was ich will. Und so geht's aber nicht. Das ist so wichtig, dass wir auch unsere Stimme benutzen. Denn die Stimme, also unser Kehlkopf, ist verbunden mit unserem Schoßraum. Ich habe von der Schöpferkraft gesprochen und die haben wir alle in uns, egal ob wir Mann oder Frau sind. Wir Frauen haben die Gebärmutter, die habt ihr Männer nicht. Und die Gebärmutter zeigt ja ganz klar, da ist die Schöpferkraft drin. In der Gebärmutter entsteht aus Samen und Eizelle Leben. Leben wird geboren. Das ist so krass. Das ist ein Wunder, was da geschieht. Und das zeigt, und das ist für die Urvölker ganz klar, jedes Organ lebt, hat eine eigene Essenz, aber die Gebärmutter ist unser Mutterorgan. Schöpferorgan, weil es schaffen kann. Aber das geht natürlich auch energetisch. Also es ist nicht nur auf die Gebärmutter, auf die physische Gebärmutter beschränkt, sondern wirklich auch energetisch, so wie wir ja auch ein Herzchakra haben zum Beispiel. Ja, wir haben ein physisches Herz und ein Herzchakra, also ein energetisches Herz. Und so ist es mit unserem Schoß auch. Wir haben auch einen energetischen Schoßraum und den habt ihr Männer auch. Und das ist unser Schöpferzentrum. Und unser Schöpferzentrum ist verbunden natürlich mit allem in unserem Körper, aber besonders auch mit unserer Stimme, also mit unserem Kehlkopfchakra. Und das hängt also zusammen, dieses, ich kann meine Wahrheit nicht sprechen oder ich darf meine Wahrheit nicht sprechen und ich fühle mich klein und machtlos. Weißt du, das hat uns auch von unserer Schöpferkraft getrennt. Wir lesen vielleicht darüber, oh, wir sind Schöpfer, das fühlt sich auch ganz toll an, aber wir fühlen uns oft nicht als Schöpfer. Ja, weil unser Leben ist oft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Da sind immer so viele Hindernisse und irgendwie fühlt sich gar nichts gut an und ich mache eigentlich einen Job, den ich gar nicht machen will und so weiter und so weiter. Ich lebe in einer Beziehung, die mir auch nicht gefällt und ich bin auch keine Schöpferin oder kein Schöpfer. Weißt du, das fühlt sich nicht so an. Ja, weil wir getrennt sind von dieser Kraft. Und wie gesagt, unsere Stimme steht in Verbindung mit dieser Kraft. Und wenn wir Ja zu uns selbst sagen, dann beginnt sich diese Kraft wieder zu erinnern. Die ist ja da, die ist nicht weg, die ist nur wie, ja, wir sind getrennt von ihr, wie abgeschnitten von uns, aber die ist trotzdem da und wir können diese Verbindung wieder aufbauen. Und wie gesagt, alles beginnt mit dem Ja zu mir selbst. Ich habe mal so ein schönes Ritual gemacht mit den Menschen. Das haben wir über, weiß ich, wie viele Tage gemacht, fast 4 Wochen, glaube ich. Da haben wir wirklich jeden Tag eine Kerze angezündet, jeden Morgen, und hat jeder von uns, der mitgemacht hat, das waren Tausende, wenn nicht Zehntausende von Menschen, die Ja zu sich selbst gesagt haben, jeden Morgen. Ich sage Ja zu mir selbst. Ich sage Ja zu meiner Bestimmung. Ich sage Ja zu meiner Wahrhaftigkeit. Und wenn du das laut aussprichst, erstmal wird dir das schwerfallen. Ich höre das dann ganz oft so leise. Ja zu mir selbst. Ja? Weil wir uns nicht trauen, weil ich darf doch nicht, ich kann doch nicht. Wie gesagt, da kommen dann auch die Muster hoch. Aber dann ist es wichtig, dann dabei zu bleiben, klar Ja zu sagen. Und dann merkst du schon, wenn du wirklich ein lautes Ja oder wenn du mal ein Ja tönst oder singst, dann spürst du, das geht wirklich bis in deinen Unterbauch. Und das macht so viel mit dir, erstmal mit dir selbst zu beginnen. Und dann geht das natürlich weiter, weißt du, dass du dieses Ja, vielleicht mache ich mal ein Beispiel. Ich bin ja seit 25 Jahren mit meinem Mann zusammen. Wir sind durch viele Herausforderungen auch gegangen in unserem Leben. Angefangen damit, ich war sehr jung, als wir zusammengekommen sind, dass ich wirklich gedacht habe, er ist mein Märchenprinz und er muss mich jetzt retten. Und er muss mich jetzt glücklich machen. Ja? Und dann zu merken, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Er spielt da nicht so mit. Ja, und dann wütend darüber zu sein und Spielchen. Ich habe dann auch viele Dramaspielchen gemacht, dann mit anderen Männern geflirtet und so. Ja, als ich so Anfang 20 war, damit er mir seine Liebe beweist. Also dieses ganze Drama, ich habe das alles mal mitgespielt. Puh, zum Glück bin ich dann irgendwann aufgewacht. Habe dann auch einen guten Lehrer gehabt, der zu mir gesagt hat, du weißt was, du kannst Robert nicht verändern. Du kannst nur dich verändern. Und wenn du dich veränderst, dann verändert sich entweder eure Beziehung oder sie geht auseinander. Das war nicht das, was ich hören wollte, weil ich fand es eigentlich auch ganz angenehm, jemand anderen die Schuld zu geben. Ne? Aber ich habe gemerkt, okay, ich will Veränderung, also muss ich damit anfangen, bei mir zu schauen. Und ich habe halt wirklich lange Zeit immer dieses Gefühl gehabt, er liebt mich nicht genug. Er liebt mich nicht genug und er respektiert mich nicht genug. Und ich bin dann tief gegangen und habe dann wirklich erkannt, der Partner oder auch unsere Kinder oder unser Chef, die Menschen, von denen wir uns angetriggert fühlen, das sind die besten Lehrer für uns oder Lehrerinnen. Und was hat Robert mir eigentlich damit gezeigt? Als ich ganz tief gegangen bin, habe ich es erkannt. Mann, erstmal hat er mir genau das Thema wiedergespiegelt, was ich schon mit meinem Papa hatte. Also auch von dem fühlte ich mich nicht geliebt und respektiert. Und war deshalb immer noch wütend auf ihn. Aber was steht dahinter? Ich liebe und respektiere mich nicht. Oh Mann, und da habe ich auch gedacht, okay, erstmal diese Erkenntnis zu haben, das war schon mal so ein so ein Erleuchtungserlebnis, weißt du? Mann, krass, echt, das spiegeln die mir mein ganzes Leben lang wieder, stimmt, ich liebe mich nicht, ich kritisiere mich permanent, wenn ich meinen Gedanken mal zuhöre, wie oft ich mir selber erzähle, dass ich nicht gut bin, dass ich zu blöd bin, dass ich dies bin, dass ich das nicht bin. Aber wie komme ich da jetzt raus? Okay, dann muss ich halt also anfangen, mich zu lieben und respektieren. Und das beginnt ja damit, dass ich meinen Gefühlen folge und dass ich meinen Gefühlen vertraue, dass ich Ja sage, wenn ich Ja fühle, und dass ich Nein sage, wenn sich was nicht gut anfühlt. Und das ist ja auch so typisch für unsere Gesellschaft, dass wir immer andere über uns stellen, die Bedürfnisse anderer über uns stellen, auch die unserer Kinder, und uns dabei selbst vergessen, das heißt uns dabei selbst nicht lieben und nicht respektieren und uns einfach vergessen. Und dann habe ich einfach angefangen. Ich habe angefangen, Nein zu sagen. Und das fiel mir nicht leicht. Aber ich habe gelernt auf diesem Weg, wir müssen uns selbst an die erste Stelle stellen, egal ob es um unsere Kinder geht oder um unseren Partner. Und das hört sich vielleicht im ersten Moment egoistisch an. Oh mein Gott, ist die egoistisch. Nee. Dann weißt du, was ich gemerkt habe? Wenn du dich selber vergisst, dich selbst nicht liebst, dich selbst nicht nährst, dann bist du permanent gestresst und dann schreist du deine Kinder an. Dann schreist du deinen Partner an. Wenn du selber geliebt und genährt bist, weil du deinen Bedürfnissen folgst, weil du schaust, was dir gut tut, was deiner Bestimmung entspricht, dann kommst du in deine Kraft. dann geht es dir gut. Und dann erst kannst du wirklich für andere da sein. Dann erst kannst du auch andere wirklich bedingungslos lieben. Wie willst du andere lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Das geht doch gar nicht. Dann erzählt dir vielleicht dein Kopf, du liebst die anderen. Aber tust du es wirklich? Kannst du wirklich sagen, du liebst bedingungslos? Das geht nur dann, wenn du dich bedingungslos liebst.
Genau. Und das war einfach nicht ein Weg. Dann willst du Dankbarkeit, ne, von den anderen. Mhm. So, du opferst dich auf.
Genau.
So, erinnere ich mich so an deine Mutter. Ja? Die geht eigentlich nur darum, dass sie anderen es so schön wie möglich macht oder was wollen die anderen essen und so. Aber letztendlich will sie ganz viel Dankbarkeit und das, wie gut sie ist. Und das ist auch so anstrengend eigentlich für alle, ne?
Für alle, inklusive für sie selbst. Und das macht sie ja nicht glücklich. Das ist ja auch immer die Liebe im Außen suchen, ja, anstatt sie in dir zu finden. Und das war so meine große Lernaufgabe, die ich wirklich auch durch Robert gelernt habe, durch dieses wirklich Hinschauen und auch durch diese Entscheidung, ja zu mir selbst und dann aber auch wirklich ja zu uns, also zu uns als Paar. Und das erfordert natürlich das Ja von beiden, auch dieses Jahr eine spirituelle Partnerschaft zu leben. Also wirklich miteinander und voneinander zu lernen. Nicht mehr zu erwarten, der andere oder die andere muss mich glücklich machen, muss meine Bedürfnisse befriedigen, muss immer für mich da sein, muss dieses und jenes machen oder nicht machen, sondern wirklich zu erkennen, ich bin die Einzige, die mich glücklich machen kann. Na? Und der Partner ist da, um mich zu begleiten, um mir zu spiegeln, um mir aufzuzeigen. Und wir gehen da jetzt einfach gemeinsam weiter mit, lernen miteinander, lernen aneinander und unterstützen uns gegenseitig auf dem Weg, ohne uns angetriggert zu fühlen, beziehungsweise ohne den anderen verantwortlich zu machen. Und das ist halt nur eine Entscheidung, die natürlich beide nur zusammentreffen können. Und dann ist alles möglich, weißt du, wenn man diese Entscheidungen trifft. Aber es erfordert eben auch eine absolute Wahrhaftigkeit. Eine Wahrhaftigkeit zu dir selbst. Also wirklich dieses, einmal dieses Ja zu dir selbst, zu deinen Gefühlen, zu allem, was du wahrnimmst. Aber dann eben auch dieses Ja dazu, alles dir anzuschauen. Weißt du? Weil du musst natürlich immer unterscheiden, ist das jetzt wirklich mein inneres Gefühl in Verbindung mit meiner Seele oder ist das Ego, was sich gut tarnt? Ne? Das kann natürlich auch gut passieren. Deswegen erfordert es auch immer ein wirklich tiefes Hinschauen, besonders wenn der andere eben irgendwas in dir antriggert oder auslöst. Dann musst du tief gehen und hinschauen und das ist unbequem. Ne? Wir wollen ja immer gerne dieses Bequeme, wir wollen gerne an diesem Märchen festhalten und sie lebten glücklich bis in alle Zeiten. Ja, und das ist aber nicht so. Es ist nicht so wie in den Hollywood-Filmen.
Ja, die hören dann auf, ne?
Ja, ja, genau, die hören dann auf, wenn es so richtig interessant wird.
Wenn man was lernen kann. Ja. Aber was mir noch auf dem Herzen liegt, also wenn man was lernen kann als Stichwort, also du hast mir ja damals in der Zeit geholfen, da ist ja im Außen, ist alles so eskaliert, das war Ende 2020. Da habe ich wirklich gedacht, das Leben außen bricht zusammen und ich habe sehr viel gefühlt, aber die Gefühle, die ich gefühlt habe, waren oft sehr, also sehr viel Angst, sehr viel Wut und sehr viel Ohnmacht. Und ich habe das gefühlt und ich habe gewusst, dass ich das nicht möchte, was von mir verlangt wird. Und ich hatte aber auch Ängste, meinen eigenen Weg zu gehen, weil ich das nicht geübt hatte vorher oder gewohnt war oder überhaupt die Erfahrung dafür hatte. Ich habe es nicht gelernt. Und damals war es für mich total schön und wichtig. Wir hatten damals ein Telefongespräch geführt sogar, kannst du dich noch erinnern, wo du gesagt hast, es wirst unangenehm werden, wenn du da durchgehst. Und ich, ja, weiß ich nicht. Ich hab dann den Mut gehabt und bin zu dir in die Hüterin-Gruppe, der Hüterin der weiblichen Kraft. Und ich finde es einfach schön, wenn du noch mal kurz erzählst, so von deinen Frauengruppen, weil das ist total schön, nicht alleine zu sein, weil es ist so, ich habe nicht alles Wissen. Und wenn du dich noch erinnern kannst, im November jetzt letzten Jahres, da war ja Andreas so doll krank und dann saß ich ja wirklich und habe gedacht, hole ich jetzt den Notarzt oder nicht? Und dann war ich in deiner Gruppe, in der Gruppe von ganz vielen lieben Frauen, ganz weisen Frauen und natürlich mit dir. Und ihr habt mir da wirklich so viele Tipps. Ich habe auch alles gemacht und irgendwas von den vielen Sachen hat dann geholfen. Und er war dann wirklich, er war dann über den Berg. Und es war so ein schönes Gefühl, nicht alleine zu stehen, dass man sich auch mal rückfragen kann und einfach die Kraft der Frauen austauschen, die Kraft der Frauen spürt. Und deshalb würde mir jetzt noch mal so am Herzen liegen, dass du so ein bisschen noch erzählst, was du gerade für Gruppen hast und wie deine Arbeit ist und dass die Frauen einfach auch noch mal so eine Möglichkeit haben zu lernen, diesen Weg zu gehen. Ich finde, Lernen ist gerade ganz wichtig. Ich finde, es ist gut, dass alles so eskaliert, weil dadurch, es muss immer ganz schlimm sein, ehe man wirklich einen Weg geht, der anders ist als so dieses, was man bisher kennt und was ja ganz gut lief. Und die Zeit ist jetzt da und wenn ich finde es schön, die Angebote, also wenn ja, zu wissen, was es da gibt und welche Möglichkeiten da sind, um einfach Unterstützung zu bekommen.
Ja, das ist ganz wichtig, was du ansprichst und auch euren Weg mal hier anzusprechen, denn das hat euch ja auch verändert. Das hat euch wieder zusammengebracht. Na, das hat euch beide durch Transformationen gebracht, also dich, diesen tiefen Schmerz, diese Ohnmacht und so weiter, einfach mal zu fühlen, zuzulassen und damit auch weiterzugehen, Lösungen zu finden, zu entdecken. Das ist ja auch deine Schöpferkraft, die dann wieder zum Vorschein kam. Und aber auch du, Andreas, durch diese tiefe Krankheit, das ist ja auch immer eine Initiation, das ist ja auch immer eine Transformation, damit bist du ja nicht mehr der gleiche, der du vorher warst. Na, wie gesagt, egal ob das körperlich oder emotional ist, aber das sind Transformationen und das ist schon spannend. Wir versuchen immer davor wegzulaufen. Also auch in der Spiri-Szene begegnet mir das so häufig, ja immer nur Licht und Liebe. Yeah, wir sind alle Licht und Liebe. Na, natürlich sind wir Licht und Liebe, aber wir sind doch Dunkelheit. Unser Schoßraum ist dunkel. Der Schoßraum von Mama, er ist dunkel. Na, also ich mag das gar nicht, wenn man Dunkelheit mit Böse gleichsetzt, weil das ist einfach nicht so. In der Dunkelheit ist dein tiefstes Potenzial verborgen. In deinen Schatten ist dein tiefstes Potenzial verborgen. Und wie gesagt, manchmal drückt sich das eben auch in Krankheit aus. Und es zeigt ja nur, wie dringlich es ist, hinzuschauen, sich diesen Schatten zu stellen. Und ich habe gerade gestern oder so ein Newsletter darüber geschrieben, weil das ist so mein Antispruch. Dann soll es wohl nicht sein. Oh, es wird schwer. Dann soll es wohl nicht sein. Echt jetzt. Dann bleibe ich für immer irgendwo in der Ecke stehen und bewege mich nicht, weil dann soll es ja alles nicht sein, weil alles ist anstrengend. Mhm. Weißt du, für die Urvölker ist es ganz klar, uns begegnen Herausforderungen im Leben, uns begegnen unsere Schatten, aber nicht, damit wir sagen, oh, dann soll es nicht sein, sondern damit wir an diesen Schatten, an diesen Herausforderungen wachsen. Das sind Einweihungen in unsere Kraft. Wie sollen das gehen, wenn du nur in Licht und Liebe sitzt? Das geht nicht. Du musst durch die Tiefen gehen. Du musst dem Tod quasi begegnen. Deinen tiefsten Schatten, deinen tiefsten Schmerz. Du musst dorthin durchgehen, dorthin durchtauchen, alles annehmen, nichts mehr ablehnen. Dann wirst du doch wieder ganz. Auch die Krankheit zum Beispiel annehmen, da durchtauchen. Das heißt nicht, dass du keine Unterstützung kriegen darfst. Na, aber das ist so wichtig, dich dem zu stellen, weil dann kommst du in deine Kraft. So wie ich damals, das ist dieses klare Hinschauen, mich dem stellen musste, dass ich eigentlich in der Opferrolle war. Ich wollte, dass Robert alles für mich macht. Na, das war so krass, als wir dann pleite gegangen sind. Wir sind ja mal pleite gegangen, also richtig pleite, ohne Bankkonto und so. Da habe ich dann Robert die Schuld gegeben. Du bist ja der Familienvater, du bist ja verantwortlich für uns. Und dann habe ich selber gemerkt, als ich das gesagt habe, echt jetzt, das sagt die, die schon so lange nach der weiblichen Kraft forscht. Und das ist, was ich meine, wir halten doch dieses Thema aufrecht. Ich habe damit das Patriarchat aufrechterhalten, dass ich glaube, der Mann ist verantwortlich. Auf der einen Seite will ich weibliche Kraft, aber auf der anderen Seite ist er für die Finanzen verantwortlich. Also echt krass, ne? Und deswegen müssen wir hinschauen, wir müssen uns diesen tiefen, tiefen Schatten, die manchmal über Generationen und noch mehr Generationen gehen, müssen wir uns einfach anschauen. Und das ist wirklich wieder dieses zyklische Leben, durch die Tode gehen, um Neugeburt zu erleben. Und das ist natürlich wirklich am einfachsten und am leichtesten in einem gehaltenen Raum. Denn das ist ja auch dieses Zeichen der Trennung unserer Zeit auch. Wir sind alleine. Wir müssen Einzelkämpfer sein. Wir müssen alles alleine schaffen. Wir müssen stark sein. Nee, müssen wir nicht. Wir sind es einfach gewohnt von Natur aus. Also wenn du wirklich zum Ursprung des Menschen gehst, der Mensch hat immer in Gemeinschaft gelebt. Ja. Mensch wurde begleitet bei der Geburt, hier bei den Urvölkern immer noch. Wir haben eben über Geburt geredet. Hier ist es immer noch so, dass die Frau in einem gehaltenen Raum ihr Baby gebärt. Hier gebärt sie ihr Baby im Schoß der Erde. Das ist ein Tuch, also wirklich sieht aus wie ein Iglu, aber ist aus Lehm gebaut. Ist ganz warm da drinne. Dort ist sie und dunkel da drin. Da ist die Frau mit der Hebamme, mit der weisen Frau an ihrer Seite, in einem gehaltenen, einem genährten Schoßraum. Und so gebärt sie ihr Baby. Und so gehen die Menschen hier bei den Urvölkern immer noch durch alle Prozesse. Das heißt, wenn ein Familienthema ist, dann treffen sie sich im Familienkreis. Dann bilden sie auch einen Kreis. Und dann reden sie offen und wahrhaftig über das, was die Situation mit ihnen macht. Und finden gemeinsam Lösungen im Kreis. Und dieses kreisförmige, ich habe hier so einen schönen Kreis, den hat meine Priesterin mir mal gemacht. Dieser Kreis, der symbolisiert ja auch, dass jeder von uns Teil ist im Kreis. Weißt du, in unserer Welt geht es ja nur um Hierarchien. Du bist da ganz unten irgendwo, vielleicht bist du noch in der Mitte. Na, und dann kommt immer dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Aber wenn du im Kreis bist, hier wie diese Perlen hier zum Beispiel, dann siehst du, jede Perle ist einzigartig, aber jede Perle, jede Farbe ist wichtig für diesen Kreis. Also jeder gehört in diesen Kreis. Wenn jetzt hier eine Farbe fehlen würde, wäre der Kreis ja nicht vollständig. Dann wird was fehlen. Also es bedeutet, jeder ist wichtig für den Kreis. Jeder wird gebraucht für die Vollständigkeit dieses Kreises. Das heißt auch, nur gemeinsam findet man Lösungen, weil jeder wichtig ist. Und dieses Gefühl entsteht, wenn du im Kreis gebärst, im Kreis mit den weisen Frauen, im Kreis, im Schutz des Tuchs, des Schusses der Erde. Wenn du dann aber älter bist, wenn es immer wieder diese Kreise gibt, Familienkreise, Kreise mit der Gemeinschaft, wo du als Kind schon willkommen bist, wo gemeinsam Lösungen gefunden werden, wo man gemeinsam sucht, wo man sich zuhört, wo man sich sprechen lässt, also wieder dieses über den Kehlkopf sprechen, wahrhaftig sein, wahrhaftig sprechen, dann fühlt sich auch niemand falsch. Dann ist jeder richtig in jedem Moment. Und für uns Frauen sind zu allen Zeiten natürlich auch Frauenkreise wichtig, wo wir uns gegenseitig stärken. Denn was ist in der Zeit der Trennung passiert? Und das Gleiche gilt natürlich für euch Männer mit Männerkreisen. Mhm. Was ist passiert mit uns Frauen? Wir wurden Konkurrentinnen. Wir waren plötzlich keine Schwestern mehr. Wir haben gekämpft gegeneinander um den Mann oder so zum Beispiel. Das ist in Zeiten des Patriarchats entstanden. Dabei sind wir hier, um Schwestern zu sein. Wir sind hier, um uns an die Hand zu nehmen, wie du das erlebt hast in unserem Kreis, Kathleen. Dieses, okay, dein Mann ist krank. Hey, wir halten dir den Raum. Wir sind für dich da. Wir zünden eine Kerze an. Wir geben dir die Tipps, was wir erlebt haben, was uns geholfen hat. Und das ist wieder dieses, wow, ich bin richtig. Ich bin Teil dieses Kreises. Auch wenn ich jetzt gerade durch krasse Transformation und Schmerz gehe und ich weiß, ob es richtig ist, was da geschieht. Ich weiß, dass es stehen welche hinter mir, neben mir. Die halten mich, die nähren mich, die sind für mich da. Und das ist wirklich dieses Wiederankommen aus der Trennung raus in die Verbundenheit. Das bedeutet, aus der Angst ins Vertrauen. Und das ist doch letztendlich, was dieses ganze Patriarchat, also all diese ganzen Systeme aufrechterhält, die Angst. Warum haben die Menschen in den 2 Jahren all das mitgemacht? Aus Angst, weil sie nicht im Vertrauen waren, weil sie nicht in einem gehaltenen Kreis waren. Deswegen haben sie alles mitgemacht, da haben sich Menschen impfen lassen, die wollten sich gar nicht impfen. Aus Angst, ihren Job zu verlieren, ihren Kredit zu verlieren, ihr Haus nicht bezahlen zu können. So viel Angst, weil wir nicht mehr im Vertrauen sind, weil wir uns nicht mehr gehalten fühlen. Und dabei unterstützen uns einfach diese heiligen Kreise, Männer- und Frauenkreise und auch Kreise, wo wir alle zusammenkommen, Kreise der Einheit, wo wir uns halten, wo wir hinter uns stehen, neben uns stehen, füreinander, miteinander da sind, uns an den Händen halten. Also das ist wirklich auch der Weg dieses Wandels in die neue Zeit, wieder miteinander zu wirken und nicht mehr gegeneinander, wieder gemeinsam im Kreis zu stehen. Ja, und das finde ich einfach unglaublich wichtig und das ist, was ich auch einfach anbiete, wie du schon gesagt hast, unseren Frauenkreis, Medizinfrauenkreis, den Priesterinnenkreis. Aber wir machen ja auch Medizinkreise zum Beispiel für Männer und Frauen. Und jetzt zum allerersten Mal in unserer Juni-Reise in Guatemala nehmen wir Paare mit. Das heißt, Robert wird dann auch mit den Männern Männerkreise machen, während ich mit den Frauen Frauenkreise mache und wir dann auch einfach wieder zusammenkommen als Kreis der Einheit. Denn das ist wirklich jetzt auch, was ansteht. Die weibliche Kraft kehrt zurück, ist eine Prophezeiung. Aber mit der weiblichen Kraft kehrt ja auch die urmännliche Kraft zurück, weil die wurde ja auch unterdrückt. Die Männer durften ja auch nicht sie selbst sein. Und durch diese, wenn die beiden Urkräfte zurückkehren, kehrt natürlich auch die Einheit zurück. Dieses, wir gehen wieder miteinander Hand in Hand. Ich ehre mein Frausein, ich ehre aber genauso dein Mannsein. Wir ehren wieder die Heiligkeit ineinander und beginnen so auch wirklich wieder heilige Beziehungen zu leben. Ja, und diese Heiligkeit, diesen Respekt, diese Liebe füreinander und miteinander in die Welt zu tragen. Und das bringt natürlich Frieden, das bringt Einheit. Und auch wenn wir das jetzt noch nicht so sehen in der Welt, so ist es schon im Feld. Es ist im Feld, die Energien der neuen Zeit sind da und alle Menschen, die sich dafür entscheiden, können sich auch schon einklinken in dieses Feld und können jetzt schon die Samen säen für das Neue. Also alle Paare, Frauen, Männer, die sich für diesen anderen Weg, für diesen neuen Weg entscheiden, tragen wirklich jetzt in diesem Moment, weil wir haben ja nur das Jetzt, dazu bei, dass die Zukunft sich ändern wird. Ja.
Also ich kann so für mich sagen, ich war immer eine sehr, sehr ängstliche Frau, ja, weil ich das so von meiner Mutter, da ist die Schwester gestorben, ist ganz viel passiert, der Vater ist erschossen worden und wirklich sehr viel passiert und sehr viel Ängstlichkeit war in mir. Und jetzt, in dieser Zeit, in den letzten 2 Jahren, ist die gegangen. Also genau da, wo sie am größten ist, weil ich wäre durchgedreht, wenn da noch mehr Ängstlichkeit gekommen wäre. Und deshalb bin ich eben, habe ich Lösungen gesucht, habe ich Wege gefunden. Und ich finde, manchmal, wenn es am schlimmsten ist, also wenn es nicht mehr geht, dann habe ich das Gefühl, dann entsteht was Neues oft. Ja,
das ist ja dieser Tod, durch den du gehst. Du stellst dich deinen tiefsten Ängsten und wächst dann da drüber hinaus und entdeckst quasi durch diese tiefe Angst deine Kraft. Ja. Ja, und das ist dann ja eine Neugeburt. Also wir müssen durch Tode gehen, um in unsere Kraft geboren zu werden. Das ist, was alle Urvölker sagen. Das sind die Einweihungen. Und letztendlich das, was jetzt im Wandel passiert, ist auch eine Einweihung. Ja. Naja, es gibt Menschen, die verlieren vieles. Es gibt Menschen, die werden vor große Herausforderungen jetzt gestellt. Und wir können aber die Chance darin erkennen und daran wachsen oder wir entscheiden uns weiter für die Trennung. Diese beiden Entscheidungen haben wir, weil wir haben einfach diesen freien Willen. Und manche entscheiden sich für den Weg in die Kraft und manche eben für den Weg in die Trennung. Also das ist auch eine Prophezeiung der Urvölker.
Ja. Ich könnte dir ewig immer zuhören und deine Zeremonien, die sind auch immer so kraftvoll. Also ich danke dir wirklich für dieses wundervolle Gespräch wieder. Ich habe so viel Inspiration bekommen und würde mich freuen, also wir können das ja nochmal absprechen, dass ich ein paar Links von dir auch unter das Video stelle und dass einfach ja so viele wie möglich Frauen dich kennenlernen. Also ich finde, dass wirklich diese letzten 1,5 Jahre auf dem Weg, den ich war, sehr bereichernd auch in deiner Gruppe einfach zu sein, ja, und die Stärke auch in ja, die weibliche Kraft immer mehr wachsen zu fühlen. Das ist wirklich für mich ein ganz, ganz großes Herzensthema. Und da habe ich auch das Gefühl, dass da wirklich ganz viel Heilung entsteht dadurch. Danke, Alicia.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich kann ja mal schauen, ob ich eine Zeremonie finde.
Oh, das wäre toll.
Ja, ich glaube, es gibt eine, die ich mal gemacht habe, auch gerade Einheit Mann und Frau, die wir gemacht haben, auch für Männer und Frauen, damit sie wieder in ihre Kraft kommen. Und ich schaue mal, ich muss mal Robert bitten, mir zu helfen, sie zu suchen. Und dann können wir sie ja vielleicht einfach hier unter das Interview stellen. Weil es ist ja immer so, wir sprechen viel und ich weiß, es ist auch inspirierend, aber manchmal ist es auch verwirrend. Also am besten ist immer wirklich direkt ins Spüren zu kommen und einfach mal so eine Zeremonie mitzumachen, um da einfach tiefer zu gehen.
Ja, ja, danke schön.
Sehr, sehr gerne.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.